was dürfen wir dem freien Dienstnehmer sagen, dass er tun soll oder muss? In Wahrheit gar nichts. Da unterscheiden wir uns wesentlich von der Konkurrenz. Wir haben einen Großteil unserer Bestellungen, wo der Restaurantpartner die Bestellung auch selbst ausliefert. Und dann ein kleinerer Teil unserer Bestellungen, der wird eben über freie Dienstnehmer von Lieferando ausgeliefert. Also eigentlich alles, was so in den Rucksack passt, könnten wir theoretisch zustellen. Und das ist auch der absolute Wachstumszweig der Branche.
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin heute zu Gast bei Natascha Mautner, Geschäftsführerin von Lieferando in Österreich. Ich sage gleich vorweg, die Natascha und ich sind ehemalige Arbeitskolleginnen. Umso mehr freut es mich, dass du Zeit für mich hast. Danke und danke, dass ich vorbeikommen darf.
Danke für dein Kommen, Ursula. Freut mich.
Bin schon sehr gespannt. Ich habe heute Mittag schon eine Pizza bestellt bei einem Pizzadandler bei mir ums Eck. Also ich hätte da hingehen können, aber ich bestelle. Ich bin kein großer Bestellprofi, sagen wir mal so. Und umso mehr interessiert mich aber ein bisschen mehr zu erfahren über Lieferservices von Essen und Trinken in Österreich. Und Lieferando ist für mich so ein bisschen das Sinnbild von Lieferservice. Ich habe das quasi fast miterfunden. Aber als reine Bestellerin weiß man recht wenig von euch. Jetzt kennt man vielleicht die Lokale, wo man bestellen kann, das Essen. Also man als Kunde, man sieht eure Fahrer und Fahrerinnen herumfahren. Wer seid ihr? Wer ist Lieferando? Seit wann gibt es euch? Seit wann gibt es euch in Österreich? Wie groß seid ihr? Und falls du sagen kannst, wen gibt's noch in Österreich?
Okay, also fangen wir von vorne an. Uns gibt es jetzt seit mehr als 15 Jahren. Sind eine Bestellplattform, wo wir die Gastronomen, also unsere Partner, mit den Konsumentinnen zusammenbringen und eben da das Angebot herzeigen, was unsere Gastronomiepartner eben verkaufen wollen. Und so generieren wir Bestellungen, die entweder durch die Gastronomie selber ausgeliefert werden. Da unterscheiden wir uns wesentlich von der Konkurrenz. Wir haben einen Großteil unserer Bestellungen, wo der Restaurantpartner die Bestellung auch selbst ausliefert. Und dann ein kleinerer Teil unserer Bestellungen, der wird eben über freie Dienstnehmer von Lieferando ausgeliefert.
Das heißt, erkenne ich das aber, wenn ich jetzt jemanden sehe, der für Lieferando ausfährt, erkenne ich es irgendwie, ob das jemand ist vom Gasthaus direkt oder von euch?
Nein, da? Erkennen am Bild nicht. Im besten Falle hat der Fahrer noch immer ein Liefergewand an oder im besten Falle auch einen Helm für die Sicherheit. Aber wir können es weder vorschreiben, wir geben dieses Health and Safety Equipment auch aus, aber du kannst nicht erkennen, bei wem dieser Fahrer jetzt eigentlich angestellt ist oder ob es ein freier Dienstnehmer ist oder ob er mitunter auch für die Konkurrenz arbeitet.
Okay, das heißt, diese Fahrer können auch für mehrere Anbieter fahren. Wie viele gibt es in Österreich? Mir fällt nur ein Foodora und Bolt. Sind das alle oder gibt es da mehrere?
Genau, von den großen internationalen sind wir zu dritt. Foodora, Bolt und wir als Lieferando.
Und jetzt, also, ich meine, wie groß seid ihr? Ich weiß nicht, woran man es festmachen kann. Weiß ich nicht, wie viele Lieferungen werden im Jahr zugestellt oder wie viel Umsatz macht ihr in Österreich? Wie sehr seid ihr gewachsen in den 15 Jahren, wenn du sagst, ihr seid seit 15 Jahren hier aktiv?
Natürlich, die Wachstumsphase kam noch nicht mit Corona. Und dann dachten viele, und das war es jetzt mit dieser Branche und sie wird wieder kleiner werden. Natürlich, die Wachstumskurve, die hat sich dann verlangsamt, aber wir sind stetig weitergewachsen. Der Markt, also letztes Jahr war dann wieder schwächer, aber wächst so mit unter 5-10% im Durchschnitt Jahr über Jahr, auch nach Corona. Das heißt, es ist wirklich eine Marktlücke, die eben durch Corona geschlossen wurde und jetzt sich auch eben ausbreitet, weil wir ja weit mehr als nur Gastronomieangebote inzwischen auf der Plattform haben.
Okay, was stellt ihr noch zu?
Lebensmittel, Apothekenprodukte, Tiernahrung, Blumen, Bäckereiartikel, also meine geliebte ganze Sachertorte, dass ich es nicht selber machen muss, ist so mein absolutes Lieblingsprodukt. Also eigentlich alles, was so in den Rucksack passt, könnten wir theoretisch zustellen Und das ist auch der absolute Wachstumszweig der Branche.
Das heißt, Gastronomie ist gelernt, etabliert, das findet statt, aber es ist interessanter oder neuer, ist eher das alles, was ich sage, das ist eher ein Haushaltseinkauf, wie es am Samstag sonst wahrscheinlich in einem Einkaufszentrum oder in einem Supermarkt und mehreren Supermärkten und Apotheke und erledigen würde, oder?
Genau, das sind so diese kurzfristigen Bedürfnisse meistens, die dann gestillt werden müssen, in vielen Fällen. Weiß nicht, bin krank, fühle mich nicht gut, habe aber nichts zu Hause, um meine Kopfschmerzen besser zu verbessern.
Das oder meine Katze hat Hunger.
Oder meine Katze hat Hunger und ich habe es vergessen und so weiter. Also das sind so kurzfristige Bedürfnisse. Da geht es nicht um riesige Warenkörbe. Da geht es eben eigentlich um, habe etwas nötig, habe aber keine Zeit. Und hier ist der Lieferservice da, der mich da unterstützt, mein wichtigstes Gut, die Zeit gut zu nutzen, und darum bestelle ich online.
Und jetzt, dann sind wir schon ein bisschen drinnen in der Typologie, wer bei euch bestellt, was wisst ihr über eure Kundinnen und Kunden? Wie sehr schaut ihr die Struktur an? Wie sehr verändert sich das jetzt auch mit dem Angebot, das du beschreibst? Wer ist das, der bereit ist für Bequemlichkeit, weil letzten Endes ist es das ja, oder? Weil es nimmt mir jemand anderer den Weg ab, für Bequemlichkeit manchmal weniger, manchmal mehr Geld auszugeben, weil teilweise gibt's ja recht hohe Liefergebühren. Irgendwo muss das Geschäftsmodell ja funktionieren. Wisst ihr da gut Bescheid, wer das ist, eure Kunden?
Also, wenn man schlau ist, kann man die Liefergebühren ja schon umgehen. Also wir haben ja das eine oder andere Treueprogramm zum Beispiel, Lieferando Plus, wo du dir für nur 5,99 für 90 Tage die Liefergebühren sparen kannst. Also wenn man sagt, sie sind zu hoch, ja, es gibt Wege, sie zu umgehen. Also das mal als erstes.
Das heißt, das ist für die, die sagen, sie wissen, dass sie regelmäßig sich liefern lassen.
Genau.
Zahlt sich sowas außer Flatrate irgendwie zu nehmen.
Genau, also 5,99 für 90 Tage. Vielleicht du, weil du gesagt hast, du bist kein Besteller, ist es dann vielleicht ja eher überschaubar. Wo ich doch im Homeoffice bin und die Kinder doch ihre Bedürfnisse haben, denen ich nicht immer nachkommen kann, und die halt ihr Schnitzel mit Pommes wollen, na, da greife ich gerne mal zu meiner eigenen Plattform und zaubere ein Schnitzel her. Aber ja, dann zahlt sich schon aus, diese 5,99 für 90 Tage zu investieren.
Und wie ticken eure Kunden? Wer sind eure Kunden schon? Jetzt abgesehen von, ob sie jetzt ein Abo-Modell quasi haben oder individuell bezahlen. Mir ist nämlich heute aufgefallen, bei meiner Bestellung, da war drinnen eine Liefergebühr, ich glaube von 49 Cent, also brutal niedrig, und eine Servicegebühr. Also zwei Gebühren, die ich zahle. Das interessiert mich nachher nur, was ist die Servicegebühr, aber bleiben wir nochmal bei euren Kunden. Wie ticken die? Könnt ihr die in so Gruppen einteilen? Sind das, weil ihr seid ja im urbanen Gebiet tätig, oder? Ihr seid in Städten, in größeren. Dort hätte ich ja sehr vieles ums Eck. Wer sind dann die? Wer sind in Wien die Leute, die bei euch hauptsächlich bestellen? Also die Gastro bestellen, die alles andere bestellen?
So, prinzipiell sind wir im ganzen Land und versorgen ungefähr 560 verschiedene Städte mit Lieferando. Und dann natürlich im urbanen Gebiet haben wir dann mitunter auch freie Dienstnehmer, die eben Zusteller für uns sind. Und im mehr draußen in den Bundesländern, außerhalb der Landeshauptstädte, da ist es eigentlich der Gastronom selbst, der dann liefert, aber unsere Plattform als technisches Haus benutzt. So von daher unterscheiden sich auch dementsprechend unsere Kunden, die teilweise schon sehr anders sind. Es kommt darauf an, wo du wohnst und was wir auf der Plattform dann auch zur Verfügung stellen. Wenn wir jetzt in der Stadt bleiben, in Wien, wer ist kein Lieferdienstkunde, ist eigentlich außer mehr mir. Die Frage. Außer dir, Ursula. Ich sage mal, es sind alle Altersgruppen durch die Bank und jeder hat andere Bedürfnisse. Also alt und jung, es kommt wirklich darauf an, wie schaut mein Tag heute aus und was will ich jetzt genau? Die Studenten, die bestellen gern mal in der Gruppe für ihr soziales Zusammensein. Die arbeitenden Menschen, die bestellen ganz gerne mal vom Homeoffice oder so wie wir hier sind, in der Gruppe zum Mittag in unsere Küche herein. Und am Wochenende sind oft die Familien, die dann einfach entweder die Zeit oder auch das Geld nicht haben, ins Lokal zu gehen und auch diese Gemütlichkeit von zu Hause genießen wollen. Und ja, also es deckt quasi alles ab.
Also es ist so die gesamte Gesellschaft, die bei euch bestellt oder halt Teile davon, aber aus jeder Gruppe quasi. Weil du gesagt hast, die Studierenden, mir fällt auf, bei mir im Haus, es sind wie so 29 Parteien, da haben sie sehr viele Wohnungen gewechselt oder geändert in den letzten Jahren. Und die eine Hälfte der Bewohnerinnen ist, würde ich sagen, so alt wie ich und älter. Die anderen sind sehr, sehr viel jünger. Also ich vermute auch Studierende viele. Und ich begegne eigentlich jedes Mal, wenn ich rauf und runter gehe, ein bis mehreren Lieferfahrern irgendwie bei uns im Haus. Und meine Theorie, die ist nicht überprüft, ist, dass die älteren Herrschaften eher keine Besteller sind, so wie ich sie kenne bei mir. Das ist jetzt eine anekdotische Beobachtung. Und das heißt, es bleiben die ganz Jungen übrig, wo ich überrascht war, weil ich dachte, die sind ohnehin viel unterwegs, sind draußen, lehnen vielleicht ab das System der Fahrerinnen, was auch immer, keine Ahnung, und sind deswegen überzeugt, dass sie selbst rausgehen, wenn sie was zum Essen wollen und wollen es auch sparsam tun, weil du hast ja trotzdem mehr Aufwand an Kosten, wenn du bestellst. Das heißt, das deckt sich mit eurem Bild eher, so wenn man jetzt bei Wien bleibt, als statt mit vielen Studierenden, vielen jungen Leuten, dass die schon auch sehr stark bestellen und da spielen Kosten oder da spielt die Kostenskepsis keine Rolle.
Na, ich glaube, es geht darum, wie oft tut man's und was will man genau damit erreichen. Also der Grund, wieso ich überhaupt jetzt esse, ja. Wenn ich unbedingt, wir konkurrieren ja nicht mit dem Wirtshaus oder mit dem Pub oder mit dem Kaffeehaus. Wir konkurrieren, wenn man das überhaupt so sagen kann, eigentlich mit dem Zuhause kochen. Mhm. Und der Aufwand, der dahinter steht, selbst zu kochen, das ist ja Zeit und es ist die Zeit, die sich die Jugend oder die Jüngeren da hier sparen möchten. Da geht's nicht unbedingt um die 1, 2, 3 Euro mehr. Mhm. Da geht's mehr um, okay, wenn ich das kochen muss und dann muss ich abwaschen und hin und her. Also das ist das eine. Das zweite ist der soziale Aspekt. Die bestellen ja auch gerne in Gruppen. Und das hat ja, glaube ich, Corona mit sich gebracht, dass dieses teilweise soziale Leben sich verlagert hat von den jüngeren Generationen, auch in den Garten, zu Hause, ich weiß nicht, in den Park und so weiter. Und die leben ihre soziale Zeit anders wie ich oder wir sie auch noch damals gelebt haben.
Es klingt jetzt so, als wären wir wahnsinnig alt.
Naja, was will ich? Naja, aber wir sind ganz anders aufgewachsen. Da gab es das alles noch nicht.
Ganz andere Rituale.
Also ich hatte mein erstes Handy mit 25. Also das kann ich mir nicht mit der Jugend von heute vergleichen. Aber um beim Thema zu bleiben, die Jugend oder die jüngere Generation, die sieht auch, also den Kostenfaktor, das ist anders, ist die Zeit und diese Kontrolle von, was will ich jetzt gerade? Ich will jetzt eine Pizza. Und ich kann aber nicht aus dem Haus gehen.
Also so Impulskäufe.
Genau. Man will, da gibt es sogar eine White Paper-Studie von unserer Firma und da wurde eigentlich die Kontrolle von, man will irgendwie die Kontrolle wieder zurückgewinnen. Was heißt es genau? Man will nicht, dass man am Samstag den Rieseneinkauf machen muss und vorplanen muss bis zum nächsten Samstag, weil dazwischen hat man keine Zeit zum Einkaufen. Verstehe. Und dadurch gibt es auch weniger von diesen, ich fülle mir den Kühlschrank ganz voll an, sondern diese kleineren Einkäufe. Und dann passiert es ja mal, okay, gar nichts da, habe aber einen Hunger, na dann bestelle ich mir halt was. Also ja?
Just in time.
Ja? Just in time und jetzt habe ich darauf ein Guster und deswegen greife ich, jetzt wie ein Inder oder jetzt wie ein Thai. Mhm. Und man hat nicht immer alle Gewürze zu Hause, man hat nicht alles immer diese speziellen Gemüsesorten und so weiter zu Hause. Und da kann der Lieferdienst wirklich, du siehst das anders, aber so irgendwie auch einen Genussmoment bringen. Mhm. Ja? Weil wenn ich jetzt Thai möchte, dann.
Ja, das verstehe ich. Ja. Ich bin eine wahnsinnig begeisterte Impulskäuferin insgesamt. Also das kann ich schon nachvollziehen. Aber das klingt schon für mich, als hätte da das Konsumverhalten oder die Art, wie man Kaufentscheidungen trifft, komplett verändert in Wirklichkeit, oder?
Ja, sehen wir eigentlich so, weil diese Kurzfristigkeit von was will ich und es ist auch möglich, das hat sich auch einfach verbessert. Wie gesagt, beschleunigt durch die Corona-Zeit. Und da werden auch mitunter jetzt die Ansprüche, was muss eine Lieferplattform alles können, die werden natürlich auch höher, die werden auch größer, ja. Es muss immer noch schneller gehen, am liebsten so günstig wie möglich, eh klar, am liebsten noch mit einem Deal, also einem speziellen Angebot. So diese Ansprüche an eine Plattform, und da sind wir auch sehr gefordert, auch technischer Natur natürlich, die werden höher.
Und weil du vorher beschrieben hast, dass euer Wachstum kommt hauptsächlich davon, dass man so Dinge des Alltags von der Apotheke über Tiernahrung, über, weiß ich nicht, Lebensmittel, Einzelhandel und so weiter bestellt. Jetzt fällt mir ein, da gibt es ja ein paar andere Anbieter, die jetzt nicht so auf Gastro fokussiert sind, die eher aus dem Eck kommen. Billa hat, glaube ich, gerade eingestellt den eigenen Lieferservice. Dann fragt man noch ein Gurkal und ein paar andere. Da gibt es ja mehrere, die eher aus dem Eck kommen. Mhm. Spielt das eine Rolle für euch, dass das wächst? Weil zum Beispiel Billa sagt, warum auch immer, bei denen ist es kein Thema mehr, selber zuzustellen. Also da ist ja sehr viel Dynamik drinnen in dem Markt. Das heißt, ihr seht da auch noch weiter Potenzial, dass das noch weiter steigt. Also alles außer Gastro quasi. Mhm. Ist das was, wo man sagt, das ist ja so Full Service, man spart sich eigentlich die Fahrt eben ins Einkaufszentrum, man spart sich die Fahrt jetzt eher am Land draußen in diese Gewerbegebiete, die außerhalb der Gemeinden liegen, wo du halt einen Einzelhändler nach dem anderen hast, und das wird damit auch komplett ersetzt, weil das ist ja dann nicht so Impuls, das ist ja mehr so geplanter Einkauf, oder?
Mhm. So die Großhändler, die haben sich da, oder Rewe, Spar und so weiter, haben sich da etwas zurückgezogen, weil natürlich wir in Österreich spezielle Situation haben. Wir haben ja mitunter die dichteste Supermarket-Dichte, die es überhaupt, glaube ich, in Europa gibt.
Die höchste Konzentration in Europa, genau, an Lebensmitteleinzelhandel.
Genau, genau. Und von daher muss man sich das natürlich schon überlegen, macht es Sinn? Aber es macht absolut Sinn. Wir sind aber nicht dafür da, diese großen Einkäufe zu liefern. Wir sind eben für diese kleinen Einkäufe dazwischen. Also,
okay. Das heißt, es geht bei euch auch immer um einen einzelnen Anbieter. Ich kann bei euch keinen Warenkorb von mehreren zusammenstellen, oder? Also ich kann jetzt nicht sagen, ich brauche von der Apotheke das, vom Fressnapf, weiß ich nicht, ob die bei euch gelistet sind, das und vom Billa das. Mhm. Oder ginge das auch?
Das geht im Moment noch nicht.
Okay.
Aber vielleicht Zukunftsmusik. Mhm. Wäre sicher ein interessantes Konzept. Wenn du es aber gleich hintereinander bestellst und die eventuell nebeneinander liegen, diese Einzelhändler, könnte es sein, dass der gleiche Fahrer es dir bringt, weil er dann die einzelnen Bestellungen eventuell zusammenzieht. Ja. Also das ist mitunter möglich, aber ja, wie häufig das dann ist, das hängt wirklich davon ab, wie schnell oder wie viele Bestellungen da gerade zum gleichen Zeitpunkt hereinkommen.
Okay. Und jetzt, bevor wir gehen zu eurem quasi Modell, wie das funktioniert und auch den Gebühren, merkt ihr, dass eine aus meiner Sicht vielleicht eher untypische Zielgruppe, so die älteren Herrschaften, dass das stärker wächst? Also wie sehr sind die schon vertraut damit, so ein System anzuwenden? Geht es mir nicht darum, despektierlich zu sein, aber es ist ja auch eine sehr digitale Anwendung, muss man schon irgendwie einen Bezug dazu haben, finde ich. Wie sehr wächst das? Es geht ja um Medikamenten, also Apothekenlieferungen, oder man ist vielleicht gebrechlicher und will nicht wegen jedem Backel Zucker selber aus dem Haus gehen. Wächst das stärker als die anderen Bereiche? Merkt ihr da was?
Also es gibt ja die Lieferdienstgeschichte doch schon einige Jahre, eben wie gesagt mehr als 15 für uns, und die Leute wachsen mit uns mit. Mhm. So der 50-Jährige von früher ist jetzt 65.
Und kauft jetzt schon die Medikamente
bei euch. Kann jetzt alles und ist ja auch mit dem Handy quasi groß geworden.
Ja.
Natürlich ältere Generationen, die mit dem Handy nicht groß geworden sind. Diese Gruppe ist zwar kleiner, aber trotzdem sie bestellt. Und bestellt nicht nur Apotheke, sondern bestellt auch mitunter die Pizza oder den Burger. Ja. Aber ja, also diese Gruppe hat natürlich ganz andere Bedürfnisse. Eventuell ist es schwierig, die Stiege hinunterzugehen im Altbau in Wien oder, ja. Oder ja, dem Mann geht's nicht so gut, will ihn nicht alleine lassen. Also das sind halt ganz andere Beweggründe. Und da ist es eigentlich schön, fast wie eine soziale Stütze zu sein. Weil was würden sie sonst eigentlich tun? Ich weiß gar nicht, wie hat man es früher gemacht? Dann hat man halt gekocht, aber manchmal ist es halt sehr mühsam, ja.
Okay, gut, schauen wir uns ein bisschen an euer Modell. Du hast ganz am Anfang gesagt, ihr seid, ihr seid eine Plattform quasi für die Gastronomie. Also wenn wir jetzt bei dem Zweig bleiben, für die Gastronomie und für die Kunden auf der anderen Seite und ihr vermittelt letzten Endes die beiden zueinander. Mhm. Das macht man ja nicht für den Weltfrieden, das macht man ja auch, weil man damit Umsatz machen möchte. Wie ist euer Modell aufgestellt? Bekommt ihr, also zahlt man, wenn ich jetzt ein Restaurant habe, bezahle ich was dafür, dass ihr mich listet und ich bei euch Bestellungen abwickeln kann? Was bezahlt der Kunde? Wie ist das aufgeteilt? Wie ist euer Modell? Wie kann ich mir euer Modell so, dass es jetzt für mich als reine Bestellerin nachvollziehbar ist? Wie kann ich mir das vorstellen? Mhm.
So, wie gesagt, wir bieten zwei Modelle an. Entweder eben wir stellen dann auch die Lieferung zur Verfügung, dann ist es quasi die Nutzung der Plattform plus die angeschlossene Lieferung. Dafür, das ist bekannt, steht normalerweise eine Kommission von 30% an. Wenn der Partner, das kann ein Einzelhändler sein oder ein Gastronom, aber beschließt, selbst auszuliefern, wo wir eben sehr stark in diesem Feld arbeiten, dann ist eine Kommission, das unterscheidet sich dann zwischen den verschiedensten Anbietern, zwischen 13% und 15%. Mhm. Wir haben 13.
Okay. Und das heißt, wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu meiner Pizzabestellung von heute mit dieser extrem niedrigen Liefergebühr, das war wahrscheinlich einer, der selbst ausliefert, oder? Kann ich das da rauslesen oder nicht?
Die Liefergebühr, also wenn es über einen freien Dienstnummer von uns ausgeliefert wurde, dann sind wir es, die Liefergebühr bestimmen. Mhm. Und dann hängt es natürlich ab von wie weit ist der Gastronom oder der Pizzaladen von dir weg. Mhm. Also die Distanz spielt eine Rolle, okay, weil wir ja natürlich auch den Fahrer zahlen müssen, wie lang der ungefähr da unterwegs ist für diese x Kilometer. Und wenn aber der Gastronomiepartner selbst ausliefert, dann ist es ihre Entscheidung,
ob oder was.
Okay. Und das kann niedriger oder höher sein als eventuell der Satz, den wir anwenden würden, weil es ganz dem Gastronomen obliegt.
Okay. Ich glaube, die Pizza selber hat sowas wie 15,90 oder so gekostet und ich glaube, die Liefergebühr war 49 Cent, was mir unglaublich niedrig vorkam.
Aber du hast ja gesagt, du hast um die Ecke bestellt, ne?
Ja, kam ein Litermarkt, der fährt zu mir mit dem Radl 5 Minuten, mhm, ungefähr wahrscheinlich. Und dann war noch so eine Servicegebühr dabei, die ist, was immer gleich hoch ist und euch betrifft, also euer zur Verfügung stellen dieser Plattform, oder wie, mhm, kann ich die einordnen?
Die ist je nach Anbieter, bei uns im Moment ist es 2%, gedeckelt mit 79 Cent. Das ist quasi für die Entwicklung der Plattform und die Vermittlung der Konsumenten zum Partner hin, ja.
Okay, gut, jetzt haben wir schon, der Gastronom zahlt dies und das, das ist jetzt ein Modell, dann ich als Kunde, wie generiert sie, ich habe schon ab und an bestellt, in Erinnerung, oft mal im Verhältnis zum Warenwert sehr hohe Gebühren, also von zwischen 4 und 8 Euro irgendwie, wenn ich sage, ich bestelle was 10 Euro kosten würde, dann ist die Relation irgendwie eigenartig. Gibt es das immer noch oder sind es Modelle, wie es nicht mehr gibt? Also, oder kann es sein, dass eine Liefergebühr so hoch ist, und das waren aber auch Bestellungen, wo ich sage, die sind vielleicht maximal 10 Minuten mit dem Rad von mir entfernt. Ja? Also ich habe selten, nie bestellt irgendwo von weiter weg. Und wenn du sagst, das ist das Dynamische an dem Preis, ist letzten Endes hauptsächlich auch die Distanz.
Es kann natürlich sein, dass ein Minimumbestellwert für diesen Gastronomen oder diesen Einzelhändler eingestellt ist. Das heißt,
okay, das heißt, ich muss ausgleichen bis auf, genau, den Minimum.
Das, ja, ist wie bei jeder anderen Bestellplattform, oder wenn du gewandt bestellst, mhm, steht die auch meistens, ja, ab 50 Euro oder 100 Euro. Und das ist eben je nachdem. Das bestimmt, wenn der Gastronom selbst ausliefert, der Gastronom, mhm, kann auch entscheiden, dass es das nicht braucht. Wobei, in Wahrheit würde ich davon abraten, weil für 3 Euro Ware hin und her fahren.
Ist absurd. Ist absurd. Bin ich bei dir, nur um zu verstehen, wie die Modelle funktionieren.
Ja, ja. Wenn wir eben über unsere freien Dienstnehmer ausliefern, dann haben mitunter schon noch nicht alle, aber ich würde so sagen 90% einen Minimum-Warenkorbwert, okay, eingestellt.
Du hast jetzt schon einmal angesprochen, die freien Dienstnehmer. Da reden wir von den Damen und Herren Radfahrern, die man so jetzt, wenn man in Wien bleibt und durch Wien zischen sieht, die mir das Leben als Radfahrerin schwer machen am Radlweg. Da gibt es jetzt, glaube ich, eher eine Änderung in der Stadt Wien, dass die Mopeds, das betrifft ja nicht nur euch, das betrifft ja generell E-Mopeds, glaube ich, ist das schon in Kraft oder demnächst vom Radlweg runter müssen, oder? Wie sehr ist das für euch, also ist für euch offensichtlich ein Thema, aber wie geht ihr damit um, mit euren freien Dienstnehmen?
Für uns ist Sicherheit und Straßenverkehrssicherheit ein ganz wichtiges Thema. Wir sagen immer, Sicherheit zuerst, Peter second, also Safety first, Peter second. Wieso sage ich das? Weil natürlich wir auch wollen, dass im Straßenverkehr man sich nicht keine Angst haben muss, dass da jetzt irgendwas passiert oder dass am Radlweg da, weiß ich nicht, zu schnell gefahren wird oder. Wir hätten sich als Lieferando eigentlich dafür ausgesprochen, dass man eine generelle Helmpflicht einführt. Also ich sehe es schwierig, dass man dieser Helmpflicht einfach wieder ausweicht. Und ich hätte es auch sehr begrüßt, wenn überhaupt mehr Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht nur auf Radwegen, sondern auch in verkehrsberuhigteren Zonen oder auf wirklich hochbefahrenen Straßen, was nicht, Gürtel oder so, dass man das jetzt einmal wirklich anschaut, ja. Was man mit den Regelungen, die dann hauptsächlich mit 1. Oktober in Kraft treten, wird erreicht, ist, dass das E-Moped auf die Straße wandern muss. Was heißt das dann genau? Die Herren und Damen Fahrer müssen einen Führerschein ablegen. Spannende Sache. Dann natürlich ihr Fahrzeug anmelden, damit bekommt das Fahrzeug eine Nummerntafel. Dann ist man natürlich sichtbar. Also passiert da irgendwas, kann man leicht den Fahrer oder die Fahrerin finden. Aber dieser Shift dann auf die Straße macht natürlich dann diese Kuriere und auch andere Menschen, die mit dem E-Moped unterwegs sind, zum schwächsten Teilnehmer auf der Straße. Und persönlich finde ich es ein bisschen kritisch, weil das wird zu vielen Unfällen führen, meiner Meinung nach. Speziell, wenn ich am Gürtel oder so denke, ja.
Ja, jetzt muss man sagen, man hat ja jetzt auch schon viele Straßen, wo es keine Radwege gibt, baulich getrennt, und ich bin eine intensive Radfahrerin, da würde ich schon sagen, als Radfahrer ist man schon nochmal schwächer als mit dem E-Moped, weil die Geschwindigkeit eine andere ist. Und ich bin jetzt auch diesem Risiko schon ausgesetzt. Helmpflicht kann ich nachvollziehen, das glaube ich macht insgesamt wahrscheinlich einen Sinn. Aber das kann man sagen, würden sich alle E-Moped-Fahrer, jetzt bin ich sehr polemisch, aber irgendwo gab es ja einen Ursprungspunkt dieser politischen Diskussion in Wien, würden sie alle E-Moped-Fahrerinnen so benehmen am Radweg, dass sie die Radlfahrer nicht tot fürchten, könnten sie weiterhin dort fahren wahrscheinlich. Mhm. Also es hat schon brutal viel eigenartiges Verhalten gegeben, und du hörst sie natürlich nicht, wie jedes E-Fahrzeug, hörst du nicht. In Kombination mit einem höheren Tempo, als es die meisten Durchschnittsradfahrer sind, ist da aus meiner Sicht, und das habe ich nur selbst beim Radfahren beobachtet, ein ziemliches Ungleichgewicht entstanden. Und ich glaube, dass das, oder so wie ich es in der medialen Berichterstattung sehe, das ein bisschen so der Auslöser auch war. Der Druckpunkt war so groß, man musste irgendwas tun.
Offensichtlich. Absolut. Ne? Und es muss auch etwas getan werden. Und wir unterstützen das auch. Und wir sind im regelmäßigen Austausch mit dem Verkehrsministerium, um da auch unseren Beitrag zu leisten. Man muss aber auch den freien Dienstnehmer und sein, was dürfen wir dem freien Dienstnehmer sagen, dass er tun soll oder muss, in Wahrheit gar nichts. Also wir können nur Sachen anbieten, aber wir dürfen...
Also du sagst, du kannst keinen Benimmkurs anbieten für eure Fahrerinnen,
Ich anbieten, aber ich kann ihn nicht verpflichten dazu, einen Helm zu tragen. Ich kann ihn nicht verpflichten dazu, eine Geschwindigkeitsbeschränkung einzuhalten. Ich kann ihn auch nicht dazu verpflichten, Schutzkleidung zu tragen und dergleichen. Das heißt... Uns sind ein bisschen die Hände gebunden. Was wünschenswert wäre, wenn man mal ein paar Kontrollen macht und alle, nicht nur die Essenszusteller, da mal schaut, wer fährt denn da überhaupt so schnell? Weil es sind eben nicht nur die Essenszusteller. Also das ist halt der Aufhänger, weil sie eine orange, pinke oder türkise Jacke haben. Und
sehr viele mittlerweile, muss man sagen.
Sehr viele mitunter, ja. Aber was wird passieren? Also das muss man sich mal vorstellen. Das ist quasi... Dieser Job von freien Dienstnehmern oder diese Fahrradkurier ganz generell, das ist ja der niederschwelligste Einstieg in die Arbeitswelt, den es überhaupt gibt. Du brauchst nur Papiere, die dir es erlauben zu arbeiten. Sonst gibt es ja keine Anforderungen an, was du tun können musst. Du musst keine Sprache sprechen, Du musst keine Skills haben.
Du musst ein bestimmtes Alter haben, dass du überhaupt schon arbeiten darfst.
Ja, genau. Du musst arbeiten dürfen. Mhm. In Österreich. Ja. Hoffentlich. So. Und dann haben wir's. So. Wie sollen diese Leute, die in den meisten Fällen einen Immigrantenhintergrund haben, einen Führerschein machen? Das sehe ich kritisch. Das sehe ich, schwierig in der Umsetzung. Und wir werden das natürlich unterstützen und auch helfen, mit dem Verkehrsministerium in der Zusammenarbeit da auf irgendeine Art und Weise zu unterstützen, dass man diesen Schulungen folgt, sei es im Straßensicherheitsthemen oder auch in der Kommunikation, wo man dann diese Führerscheine machen kann, wie dieser Anmeldungsprozess von diesen Fahrzeugen und so weiter möglich sein wird. Aber wenn man es sich wirklich durchdenkt, ist ein Fahrzeug mit einer Nummerntafel für das, was Essenszusteller tun, eigentlich nicht geeignet. Du kannst hier Donauuferplatte, wie würden der mit der Nummerntafel, also der darf ja dann hier nicht mehr herumfahren. Das heißt, der muss irgendwo stehen. Irgendwo stehen mit einer Nummerntafel wird dann auch schwierig. Und wie bringt der dir das Essen zur, weiß ich nicht, bei mir hier da unten in die Rezeption? Das geht nicht. Oder weiß nicht, wie bringt das dann am 12. Stock, wenn er keinen Parkplatz findet, irgendwo mit seinem Gefährt, wo er dann wirklich richtig parken kann. Wenn man es jetzt durchdenkt, dann bin ich fast der Meinung, dass es weg vom E-Moped gehen wird und zwar zum E-Fahrrad zurück. Wieso? Weil eben es verkehrsberuhigte Zonen gibt, Teile von Straßen.
Wir sind hier auf der Platte und hier gibt es nicht überall Straßen. Das heißt, also hier kann ich nur mit Fahrrad oder zu Fuß überall hin wahrscheinlich,
genau.
Oder meinst du?
Genau. Und mit dem Auto, wenn jemand liefert, was ja ab und an doch trotzdem jetzt auch schon passiert, die stehen irgendwo und dann wo muss ich es hinbringen? Also du kannst dich schlecht verständigen teilweise. Also es ist für die Fahrer nicht praktisch, es ist für die Konsumenten nicht praktisch und deswegen glaube ich auch, dass sich das E-Moped auf der Straße, das ist eine gute Idee, aber es wird zurück zum E-Fahrrad gehen. Und wenn das die Idee ist, was ich glaube, das ist eh die Idee vom gesamten Gesetzeswerk, dann wird das E-Fahrrad wieder im Fokus stehen. Dann haben wir aber die Herausforderung, die wir heute haben, leider nicht gelöst. Dann haben wir noch immer keine Helmpflicht. Dann ist der Fahrradweg noch immer stark befahren, in einem schnellen Tempo. Dann kommt wahrscheinlich eine neue Regelung. Ich nehme es an.
Ihr habt eine interessante Formulierung auf eurer Website, nämlich unter dem Nachhaltigkeitstitel, wo irgendwas drinnen steht, so also das breiter Aufstellen der Zustellart, also zu Fuß, Rad, E-Rad, E-Moped, also Aufzählung. Das fand ich spannend, dass man das als Nachhaltigkeitsstrategie darstellt. Und das habe ich mich daran erinnert, weil du das beschrieben hast. Es gab ja eine Zeit vor diesen E-Mopeds. Da sind die Zustellerinnen auch hauptsächlich mit Rädern oder halt irgendwann einmal unterstützten Rädern gefahren. Also es war ja eine Entwicklung. Das war nicht immer so wie das, was wir jetzt haben. Was ist denn der Grund? Weil die kosten ja eine Menge Geld und ich nehme an, die Fahrerinnen müssen die selbst kaufen, diese Fahrzeuge. Was war denn der Grund aus deiner Sicht, warum man so komplett gewechselt ist auf diese E-Mopeds? Ich vermute mal Zeitdruck, oder?
Nein, ich glaube, es hat gar nichts mit Zeitdruck zu tun. Es ist mehr die Organisation dahinter. Also da gibt es ja schon viele Betriebe, sage ich mal, die vorher halt E-Bikes geleased haben an Fahrer und die haben sich umgestellt und leasen jetzt E-Mopeds. Also von daher, da ist eine ganze Branche, die sich dahinter
okay.
quasi aufgesetzt
hat. Das sind eigene Firmen, die das quasi,
ja,
den
ja.
Fuhrpark
also
zur Verfügung oder organisieren.
Ich weiß es nicht, ich kann es auch nicht belegen, aber ich würde mal meinen, dass ein Großteil der E-Mopeds von diesen Fahrern geleast ist und nicht im eigenen Besitz ist.
Mhm. Aber ich meine, wir werden ja mit euren Fahrern, also euren freien Dienstnehmern, reden ab und an, gehe davon aus. Wie finanzieren die denn sowas? Weil Leasing kostet Geld. Das ist jetzt leichter wahrscheinlich zu stemmen im Niedriglohnsektor, als wenn du ein Fahrzeug kaufst. Weil es einfach eine monatliche Belastung ist und keine einmalige. Aber wisst ihr, wie es denen geht? Wie leicht fällt es denen, versus einem normalen Rad, und da hat man oft sehr alte, klapprige gesehen, und jetzt mit einem E-Moped, das ist ja ein großer Sprung in Wirklichkeit. Was ist da euer Eindruck, wie es denen geht, sowas zu finanzieren, mit doch einem sehr geringen Tagesverdienst wahrscheinlich?
Also du hast schon recht, wir reden mit unseren Fahrern schon ab und an auf solchen Street-Meets, wie wir das nennen, aber darüber wird eigentlich nicht gesprochen, muss ich ehrlich sagen.
Das heißt, das ist Ihnen komplett überlassen. Wie organisieren Sie sich?
Wir können da auch gar nicht eingreifen. Dürfen wir auch nicht. Mhm. Am liebsten wäre es uns, wenn Sie ein E-Fahrrad hätten, mit dem Sie ausliefern. Aber diese Gespräche finden eigentlich nicht statt.
Das heißt, ihr als Plattform ihr kümmert euch absichtlich auch nicht um, außer das Gewand offensichtlich, um Equipment von den freien Dienstnehmern. Das ist dessen oder deren Job und wir sind nur die, die quasi die Jobs vermitteln.
Mhm. Was man freien Dienstnehmer zur Verfügung stellen darf und wo man sich einmischen darf oder auch nicht, das ist relativ streng geregelt. Also muss man auch aufpassen, dass man nicht übers Ziel hinausschießt. Und ja, wir dürfen maximal die Schutzausrüstung eben zur Verfügung stellen, um eben gut im Straßenverkehr sichtbar zu sein und natürlich der Helm, um den Kopf zu schützen. Aber mehr als das dürfen wir eigentlich schon gar nicht mehr machen.
Mhm. Gut, es gab ja irgendwann einmal eine Entscheidung, freie Dienstnehmer zu engagieren, weil irgendwann einmal waren es ja Mitarbeiterinnen. Was ist passiert, dass man das umgestellt hat? Beziehungsweise Gleichzusatzfrage, in der Recherche gelesen, es gibt die Plattformrichtlinie, glaube ich, heißt es, eine EU-Gesetzgebung, die irgendwann einmal, glaube ich, heuer oder so in Kraft treten wird, vermute ich, wo es darum geht. Und das ist jetzt nicht zwingend der Lieferservice-Thema, aber da ist es natürlich immanent, wo es darum geht. Arbeitsrechtlich immer eine große Frage, wie stellt man sicher, was ist ein freier Dienstnehmer und was ist quasi ein pseudo-freier Dienstnehmer, der eigentlich ein Angestellter wäre, von der Art der Tätigkeit. Das ist, regelt das Arbeitsrecht ja ganz klar, wird in allen europäischen Ländern wahrscheinlich vergleichbar sein. Was hat es damit auf sich, beziehungsweise warum habt ihr auf einmal freie Dienstnehmer und keine eigenen Angestellten mehr dafür?
Wir haben ein spannendes Jahr hinter uns und wir haben ein sehr spannendes Jahr vor uns. Wir haben in 2017 mit angestellten Fahrern begonnen und immer vertreten, wir stehen hinter dem Angestelltenmodell. Leider aber konnten wir die Politik nicht überzeugen, uns so stark zu unterstützen, dass das wirklich das Modell ist, das man nützen sollte, weil die Mitbewerber machen es anders. Und wir wollten eigentlich schauen und mit viel Kraft und vielen Jahren von Einsatz und von finanziellem Übereinsatz, dass das Angestelltenmodell das Modell ist, das sich durchsetzen wird. Leider, ich muss sagen, ist es uns nicht gelungen.
Also verstehe ich, Lieferando hat gestartet mit angestellten Fahrerinnen. Andere Marktteilnehmer haben vornherein mit freien Dienstnehmern gestartet.
Oder haben irgendwann umgestellt.
Oder haben umgestellt und dadurch ist ein Druck entstanden und
genau,
der Markt regelt es quasi.
Der Markt und mitunter die Politik hat es geregelt.
Aber was hat die Politik da geregelt? Das verstehe
ich. Naja, ich meine, in den letzten Jahren, auch mit den hohen Inflationskosten und so weiter, wurden natürlich auch die Kollektivverträge extrem angehoben, auch für die Fahrradbotinnen. Und da muss man schon sagen, wir sind jedes Jahr mit sehr viel Erhöhungen, haben wir müssen umgehen. Aber ja, und der Mitbewerber ist da eigentlich unten durchgerutscht.
Weil er freie Dienstnehmer hat
oder mitunter auch andere Modelle, die eben dem weit weg vom Angestelltenmodell sind. So, wir hatten einen extremen Wettbewerbsnachteil, der mit jedem Jahr auch größer geworden ist. Nur, wenn du dir als Konsument die Plattformen anschaust, da konkurriert man ja um ein paar Cent. Ja? Das heißt, Wer schluckt diese zusätzlichen Kosten? Und das ist sie einfach irgendwann auch nicht mehr ausgegangen, so weiter zu tun. Es ist schade drum, aber ja, letztendlich haben wir dann letztes Jahr im zweiten Quartal diese Umstellung eben gemacht und arbeiten seither ausschließlich mit freien Dienstnehmern. Und ausschließlich mit freien Dienstnehmern sind wir auch die Einzigen. Also die anderen haben dann auch sagen wir es, Nebenmodelle, die nochmal ein bisschen komplexer und anders sind.
Okay, und jetzt hast du gesagt, also die Politik sozusagen hat da auch ihres dazu beigetragen, aber die Kollektivverträge werden ja nicht von der Politik verhandelt, sondern von den Sozialpartnern, also den Standesvertretungen der jeweiligen Branchen und den Gewerkschaften der jeweiligen Branchen. Seid ihr als Lieferservices in Österreich irgendwo organisiert oder wo gehört ihr dazu als Branche? Wer ist denn eure Vertretung?
Ja, wir sind noch immer Teil von der Wirtschaftskammer in der Kleintransporterbranche.
Und als Plattform seid ihr in der Kleintransporterbranche drinnen, sehr interessant.
Und ja, und
das also ihr habt keine sehr fachspezifische Vertretung damit eigentlich, oder?
Genau. Und das ist mitunter natürlich auch schwierig, weil das ist eine quasi neue Branche, diese Plattformgeschäfte. Und wie du selber bei den Fragen merkst, viele Sachen weiß man einfach gar nicht. Und das ist auch mitunter sehr herausfordernd, wenn man sein Geschäft erklären muss, damit man eigentlich das Regelwerk rundum gut eingleist. Oder dass das Regelwerk, das man gesetzlich niederschreiben will, auch umsetzbar ist. Weil man darf überhaupt nicht vergessen, wir haben inzwischen einen Beitrag, den wir da leisten, und nämlich nicht nur für die Fahrer, die wahrscheinlich sonst nirgendwo einen Job finden würden, aber auch für die Gastronomie. Ich meine, da laufen zehntausende Bestellungen übers Band zwischen den drei großen Playern. Und was würde es heißen, wenn man diese Branche kaputt macht? Das muss man sich mal durchdenken. Da würde es ein extremes Gastronomiesterben geben. So mitunter ist der Lieferdienst eine Stütze der Gastronomie geworden. Und das muss man einfach zu Ende denken, weil jedes wir machen es jetzt teurer, muss irgendwo weitergegeben werden. Am Ende ist es ein Centgeschäft. So, da sind keine großen Margen dahinter. Und es muss auch an den Konsumenten dann irgendwie weitergegeben werden. Alles andere ist eigentlich gar nicht mehr möglich, weil dazu hat man schon zu viele Kosten am Wege absorbiert. Je unattraktiver das Ganze aber wird, desto teurer wird es für den Konsumenten. Und wie ich am Anfang gesagt habe, wir konkurrieren nicht mit dem Wirt, also der Pizzeria um die Ecke, dass die Leute hingehen würden. Sie bestellen zu Hause, weil sie sich Zeit sparen würden oder das Bedürfnis von jetzt. Geht es jetzt nicht mehr liefern lassen? Naja, dann wird sich der eine oder andere wahrscheinlich ein Wurstbrot daheim machen. So sehe ich es, ja. Also wird weder die Gastronomie zusätzlich beleben, noch wird er unbedingt mehr Geld ausgeben für etwas anderes im Einkaufskorb, glaube ich.
Ich würde widersprechen bei der Aussage, die Herrschaften, die als freie Dienstnehmer für euch fahren, würden sonst keinen Job finden, weil das, glaube ich, können wir nicht beurteilen. Aber die Frage ist, was würden Sie alternativ machen? Und was verdienen Sie bei euch? Du hast das beschrieben als einen sehr niederschwelligen Einstieg in die Arbeitswelt quasi irgendwie. Wisst ihr, auch wenn es nicht eure Mitarbeiter sind oder Mitarbeiterinnen sind, was ein durchschnittlich, also oder was ein Fahrer, der für euch und für andere offensichtlich auch fährt, im Monat verdient? Was ihm bleibt auch tatsächlich?
Also vielleicht noch kurz zu dem anderen Kommentar. Auch bei den freien Dienstnehmern gibt es viele verschiedene Gruppen von freien Dienstnehmern. Also das ist der Pensionist, der sich einfach noch was dazu verdienen will. Das ist der Sportler, der gerne mit dem Rall fahren will. Das ist der Student, der hier und da ein paar Stunden hat und eben diese Flexibilität gerne nützen kann und auch sie dann natürlich zum kleinen Einkommen machen kann. Also da gibt es auch andere Gruppen von Leuten, die fahren. Aber der Großteil sind Personen mit Hintergrund von, sind aus ihrem eigenen Land geflogen, also und haben eigentlich hier wenig Chance, in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Also weil ich mich selber auch mit vielen Fahrern unterhalten habe, und das geht dann mit Handy über Google Translate oder ich weiß nicht was, das ist teilweise wirklich schwierig. Das für eine große Gruppe der Fahrer stimmt das wirklich. Die haben keine andere Chance. Und was wär's dann? dann sitzen sie und haben nichts zu tun. Also das wäre ganz kritisch in meinen Augen. Zu deiner Frage, was verdienen Sie? Prinzipiell mit freien Dienstnehmern ist es so, dass es dass die einzelne Bestellung bezahlt wird. Da gibt es einen Basislohn, das ist unterschiedlich von wo das ist, Wien oder Graz oder was auch immer. Und dann gibt es halt eine Vergütung, die dann für jeden gefahrenen Kilometer dazu kommt, dann kommt es darauf an, wie spät es ist, wie viele Bestellungen kommen gerade herein, haben wir gerade sehr viele Fahrer, die fahren möchten, oder haben wir gerade zu wenig und wir sehen, Fahrer nehmen die Bestellungen nicht an, und dann kommt halt am Ende etwas heraus. Also das kann man eigentlich nicht also pauschal sagen. Also ein
dynamisches Preisgestalt oder Bezahlgestaltungsprozess,
genau, muss man sagen. Genau. Das geht von bis. Und dann geht's halt hauptsächlich um die Flexibilität rundherum, wie man's gut machen kann und sich einen guten Stundenlohn erarbeiten kann oder auch nicht. Ja. Der Fahrer hat ja selbst die Möglichkeit zu entscheiden, nehme ich diese Bestellung, die da bei mir hereinkommt, fahre ich sie oder fahre ich sie nicht? Und wenn er sie fährt, dann holt er diese Bestellung ab, könnte aber zugleich eine zweite Bestellung mitnehmen, könnte aber mitunter auch eine Bestellung von der Konkurrenz mitnehmen zur gleichen Zeit. Wir nennen das Pooling, also wenn du mehrere Bestellungen zusammenziehst.
Das heißt, er darf mit einem Lieferando, mit einer Lieferando-Box fahren und drinnen eine Volt-Bestellung transportieren?
Ja, der muss auch keine Lieferando-Box haben. Der kann auch eine andere Box haben, weil ich kann sie ihm ja nicht vorschreiben.
Ja.
Und kann da drinnen drei verschiedene Sackeln von den drei Playern drinnen haben, und also da ist ganz viel möglich. Das ist eben diese gewisse Flexibilität, die den freien Dienstnehmer ausmacht, in Wahrheit, ja, und entscheidet selbst, oh, es fängt jetzt zu regnen, jetzt will ich nicht mehr. Oder okay, gerade wenn es regnet, weiß ich, es kommen viele Bestellungen rein, jetzt macht Sinn für mich. Also es gibt ganz verschiedene Arten von Menschen, und die können sich einfach aussuchen, was oder wann sie eben wie viele Bestellungen ausliefern möchten. Ja.
Grob ein Wert, wo ihr sagt, das ist so ungefähr ein Schnitt, oder das ist ein Minimalwert im Monat, womit jemand nach Hause geht, wenn er für euch fährt?
Du, das kann man nicht sagen, weil manche arbeiten eben nur geringfügig, manche arbeiten mehr als geringfügig, manche arbeiten dann vielleicht teilweise wie Teilzeit, manche fahren in einem Monat ganz viel, im nächsten gar nicht. Da gibt es keinen Schnitt, da gibt es ein alles ist möglich eigentlich, ja.
Was glaubst du zum Abschluss, wie schaut Lieferservice in 10 Jahren in Österreich aus? Gibt es noch, gibt es mehr, weniger? Was liefert man aus? Wie viele gibt es Anbieter im Markt? Hast du da eine Idee dazu?
Ja, Ideen habe ich schon dazu, ob ich die jetzt kundgeben möchte.
Möchtest du sie auch teilen mit mir?
Nein, ich glaube, es ist offensichtlich, diese Branche hat noch ein enormes Wachstumspotenzial. Ich denke nicht, dass drei oder vier oder fünf Mitbewerber in einem Markt so wie Österreich Platz haben. Das glaube ich nicht. Maximum vielleicht drei, aber sicher nicht vier oder fünf. Das wird noch, wie gesagt, mitunter auch dieses Jahr ein spannendes Jahr werden und wie sich es dann entwickelt. Wo sich es aber sicherlich noch extremer verändern wird, ist, wie wir liefern werden. Also in anderen Ländern, auch von Just Eat, also so heißt die unsere Mutterfirma, testet man schon Drohnen, testet man schon auch diese Robotgefährte, die ausschauen wie orangene große Schachtel auf Beinen heute an. Also da gibt's wirklich die innovativsten Arten von Lieferung. Ich muss mich da selber noch, wie soll man sagen, dafür offen machen, weil so technisch bin ich dann nicht. Aber ja, da kommt ganz viel auf uns zu. Ich glaube, da geht's auch hin, was dann innerstädtisch wirklich möglich ist von diesen innovativen Liefergeschichten. Schauen wir mal. Und das, wie regelt man es dann in den einzelnen Ländern? Also das Regulatorium rund um Atom, das könnte man noch spannender vorstellen. So, für mich, solange ich in dieser Branche arbeiten werde, glaube ich, wird es spannend bleiben, weil es ist einfach noch so viel zu tun, ja. Und das ist das, was einfach Spaß macht, ja.
danke für deine Zeit.
Gerne, Ursula.